Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen. Es ist die 9. Folge eures Lieblingspodcasts HSV.
Meine Frau!
Und so ist das bei uns abgegangen, als wir geguckt haben. Ziemlich viel Stimmung für ein Wohnzimmer. 3:1 Auswärtssieg beim ersten FC Köln, immerhin Europapokal-Teilnehmer.
Einer hat ihn schon erreicht in diesem Raum.
Man muss sagen, Gato hat es immer gewusst, dass wir oben anklopfen. Er hat immer die Frage gestellt, wer ist eigentlich besser? Bayern, Dortmund, und das sind jetzt auch die einzigen beiden Vereine, die noch vor uns stehen. Auch nur wegen des Torverhältnisses.
Ja. korrekt, Schibi. Langsam steigst du auf den Zug mit ein.
Also was? Ja, ich bin heute auch im HSV-Trikot hier aus Aberglaube, denn jedes Mal, wenn ich ein HSV-Trikot hier bei der Aufnahme anhatte, hat der HSV ein Bundesligaspiel gewonnen.
Wo soll das noch enden?
Zwei Mal. Mein Gott. Was, Gato? Ach nee, erstmal machen wir eine kleine Vorstellungsrunde. Denn heute, vielleicht habt ihr es jetzt gerade schon als HSV meine Frau Insider gehört, haben wir eine neue Stimme mit dabei. Für Kai, der heute, warum nicht kann, Gato? Was ist da los?
Er ist im Urlaub.
Passiert.
Mann, immerhin auf Mallorca.
Mein Gott. Sei ihm gegönnt. Dafür ist Ali heute mit dabei.
Moin.
Herzlich willkommen. Buongiorno. Premiere. Aber du kennst das Format, bist großer Fan.
Ich kenne das Format, alles durchgeguckt. Ich kenne euch Jungs.
Sehr schön.
Sieht gut aus.
Moin.
Und wir erwarten einen kritischen Gastbeitrag. Ali, könnt ihr schon mal auf einstellen, ist ein schöner Gegenpart zu Gato.
Realist.
Der natürlich auch heute mit am Start ist. Genau wie Fakten und Infomaster Bones.
Moin.
Gato, was hat dich am meisten gefreut oder was war für dich die positivste Erkenntnis beim 3:1-Sieg in Köln?
Also ich fange mit dem Ersten an, was mich am meisten gefreut hat, ist natürlich die 3 Punkte und vor allen Dingen auch die 3 Tore, weil, also wann hat der HSV das letzte Mal
auswärts
3 Tore geschossen?
In Leipzig, glaube ich.
Ja, kann sein, weiß ich nicht.
Gut,
aber also das war auf jeden Fall, also unterm Strich einfach das Beste und dann halt noch die Tabelle, muss man ganz klar sagen. Absolutes Highlight, wenn man dann morgens zur Arbeit geht und die Zeitung sich durchliest, ist überragend. Und ja, die Erkenntnis ist, the trend is your friend, ne? Wenn du einen Flow hast, hast du einen Flow, nimmst es mit. Ich denke mal, später gehen wir ein bisschen tiefer vielleicht rein in die Geschichte.
Ja. Da werden wir nochmal The Trend is Your Friend aufarbeiten. Ali, für dich, du guckst dieses Spiel, wir haben das zusammen gesehen bei Gatos Bruder, du guckst dieses Spiel mit so einem aufgestützten Kinn und analysierst es und man merkt, dass du generell, obwohl du natürlich ein HSV-Herz hast, kritisch bist. Gab es trotzdem einen Aspekt, wo du gesagt hast, wow, habe ich gar nicht mit gerechnet, das freut mich.
Ja, natürlich. Also eigentlich kann, obwohl du mich gerade als kritischen Part hier eingeleitet hast, kann ich Gato eigentlich nur das unterschreiben, seine Aussagen. Es war ein ziemlich geiler Sieg.
Absolut.
Und vor allen Dingen das, was wirklich herausstach, ist die Kaltschnäuzigkeit und Effektivität, finde ich, die vorne gezeigt wurde. Weil ich finde, jetzt spielerisch, wenn man nur das Spiel betrachtet, ohne die Tore sich anzugucken, hat der HSV ähnliche Spiele letzte Saison auch gemacht, viele sogar, wo sie geil gekämpft haben, geil geackert haben und am Ende einfach leider als nicht als Sieger dastand. Und dieses Quäntchen Glück haben sich diesmal erarbeitet, ich glaube auch aufgrund des Erfolgserlebnisses in der Woche davor. Und ich glaube, da musst du jetzt dranbleiben einfach und immer auf diese Welle, auf der sie gerade ein bisschen schwimmen, weiterfahren und das ganze Fundament weiterbauen.
Und Effektivität ist ja letztendlich auch nur ein Resultat des Selbstvertrauens, denn diese Tore, die sie machen, auch in gewisser Weise natürlich selbstbewusst. Ne? Ist die Frage, ob so ein Hahn, kann man jetzt interpretieren, wie man will, aber ob so ein Hahn den mit dem Außenriss ins lange Eck zieht, wenn du das erste Spiel verlierst. Wood, der oder so ein Waldschmidt, der da eine schöne Vorarbeit übrigens auch leistet fürs zweite Tor von Wood, der das Ding auch eiskalt einschweißt. Also es sind alles aalglatte Tore, muss man sagen. Ohne vergebene Chancen, also kein abgefälschter Kullerball, sondern irgendwie ist Zug drin und wie Gato es gesagt hat, the trend is your friend.
Gut, man muss anmerken, sorry, ganz kurz kritisch anmerken, dass sie jetzt auch nicht extrem geil rausgespielt waren, die Tore.
Nee, aber die Abschlüsse, nur die Abschlüsse.
Aber du musst dir das arbeiten.
Bayern macht auch oft in der 90. Minute so ein schwieriges 1-0 und wo sind sie jetzt? Das ist genau der richtige Weg.
Ja.
Und das 3-0 ist ein Konter, wenn Leipzig das spielt, wird das 1000 Mal eingeblendet und dann ist es ein top-typischer Leipzig-Konter. Also, Ali, so nicht. jetzt wollen wir erstmal Bones hören. Für dich eine positive Überraschung. Du hast mir zum Beispiel bei WhatsApp schon geschrieben, du sagst die rechte Seite, Diekmeier Hahn, dein neuer Favorit.
auf jeden Fall für mich ein Traum. Ich habe ja im Sommer schon gesagt, Hahn, ein sehr guter Einkauf. Wurde hier schon schief angeguckt, nachdem er in Osnabrück und Augsburg unter aller Kanone gespielt hat.
Das lag nicht daran.
Aber muss sagen, ich finde, er kommt. Und er hat auch nach Augsburg gesagt, das ist gut, das ist angenehm, so in die Saison zu starten. Und ich glaube, wenn du dich nicht wohlfühlst, dann nimmst du den Ball auch nicht Volley und knallst ihn so in die linke Ecke. Also bei ihm stimmt es im Moment auch. Und die haben die rechte Seite ja echt wunderbar beackert. Und ich finde, das ist auch, stimme ich auch Ali zu, die Kaltschnäuzigkeit war da. Die ersten beiden Torschüsse haben sofort gesessen. Und natürlich auch in meinen Augen die Fitness neuerdings, weil Ekdal, 113. Minute, ein Sprint übers ganze Feld und legt ihn dann noch vor. Wunderbar.
Wobei, was heißt neuerdings, da muss ich auch sagen, ne, letzte Halbserie hat man schon gemerkt, dass Gisdol viel Wert auf Fitness legt. Da haben wir ganz, ganz viele knappe Dinger in den letzten 10 Minuten gewonnen. Und das ist ja auch ein Resultat vernünftiger Fitness. Aber wir steigen mal ein. Wir haben so viele Sprachnachrichten gekriegt von treuen HSV-Meine-Frau-Hörern. Schon wieder. Wir wissen gar nicht, wir suchen immer nur die Besten raus. Das wisst ihr natürlich.
Eine Festplatte anrichten.
Ja, richtig. Das ist ganz schwierig. Deswegen, ich muss ihn jetzt vom Handy hier direkt abspielen. Das ist eine Nachricht von Lutz, der sich ganz offiziell ankündigt. Hört mal.
So. Dies ist eine Mitteilung für den Podcast HSV Meine Frau. Die Meinung zum letzten Spieltag und Ausblick auf den nächsten Spieltag wird abgegeben von Lutz, großer HSV-Fan, Erfinder des Autokorso 1983. Meine Meinung zum Spiel gegen Köln war schwaches Spiel, gutes Ergebnis gegen einen schwachen Gegner. Starke Mannschaftsleistung, spielerisch leider nicht die Offenbarung. Insofern wird es spannend sein, wie sich die Mannschaft bei den nächsten Spielen weiterentwickelt. Es ist interessant zu sehen, es wäre klassisches HSV-Style, jetzt die nächsten Spiele zu verlieren, weil man schon denkt, man gehört zu den Größten. Also es gilt, das Spiel weiterzuentwickeln, technisch miteinander zu spielen, technisch auch sich weiterzuentwickeln, eine Spielidee zu entwickeln, nicht nur zu reagieren. Und dann habe ich große Hoffnung. Man wird sehen, wie das mit den Spielern klappt. Ich würde mich wünschen, wenn keine Neuzugänge eingekauft werden, sondern die Spieler auch mal besser gemacht werden. Das ist meine Meinung.
Vielen Dank, Lutz. Top Analyse. Wobei, zwei Sachen stechen da schon heraus. Einmal der Wunsch nach einer Spielidee, die entwickelt werden soll. Ich finde ja, dass man mit Wallacy und Ekdal da ein super Fundament hat. Klar, da wird jetzt immer rausgehoben, Wallacy, absoluter Bär, der jeden Zweikampf gewinnt, Ekdal, Kampfschwein, aber die Jungs können auch verdammt gut kicken. Ich finde, Ekdal spielt wirklich sehr, sehr gute erste Bälle.
Ja.
Seht ihr noch nicht.
Und doch, unterschreibe ich auch. Ekdal vor allen Dingen hat offensive Momente dabei, die extrem wichtig sind. Ich glaube, es wird den beiden nicht gerecht, wenn man es nur auf das defensive Verhalten reduziert, sondern Ekdal einfach sehr gute Pässe, wenig spektakuläre Pässe wie so ein Thiago im Mittelfeld, der so Hackespitze 1, 2, 3 macht, sondern einfach hohe Passquote, aber auch immer Risikobälle einstreut und das ist gut. Beide sehr gut drauf.
Also ein super Duo, finde ich, ne? Also schon so eine Doppel-Sechs, die sich in der Bundesliga auf jeden Fall sehen lassen kann. Da haben sich schon zwei gefunden und machen sie super.
Ich finde, wie gesagt, Wallacy bringt, aber müsst ihr mal drauf achten, ich spiele ganz oft auch den gedeckten Mann mal an, was ich mir immer wünsche und eben dann nicht den Sicherheitsball, sondern spielt auch mal den gedeckten Mann an, geht nach, so diese ganz simplen Dinger, aber riskiert halt auch mal was und da sehe ich Potenzial, dass der von Lutz eben gerade geforderte Spielaufbau auch dann noch ein kleines bisschen besser werden kann.
Ich kenne Ekdal schon aus alten Cagliari-Calcio-Zeiten, als ich damals auf der Linie gewohnt habe. Ich war zwei Spiele reingezogen.
Du hast leicht italienische Wurzeln, muss man dazu sagen.
Ja, und ich war ein bisschen auf Sardinien unterwegs und habe mir die Spiele von Cagliari reingezogen in der Kurve. Mhm. Und da habe ich schon oft gesehen, dass Ekdal da eher auf der 8 gespielt hat.
Ja.
Das heißt, er ist jetzt eigentlich kein klassischer Sechser, der nur hinten absichert und ein paar Pässe nach vorne spielt, sondern eigentlich hat er auch diesen offensiven Drall hat er mit drin und spielt halt auch mal nach vorne und kann auch mal, wie gegen Köln, zum Schluss nochmal so einen Sprint auf der rechten Seite ziehen. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Und da kannst du ihn auch variabel einsetzen und da hat diesen offensiven Moment drin. Ist gut.
Endlich mal jemand, der Ahnung hat hier in diesem Podcast. Ali, top, so gefällt mir das. Ja. So, und jetzt gehen wir noch auf die...
Du wirst sofort eingekauft, wenn du Albin und Fiete Arp
und Waldschmidt.
Luca Waldschmidt ist drin.
Jetzt sprechen wir noch ganz kurz über den zweiten Aspekt, den HSV-Meine-Frau-Hörer Lutz eingebracht hat, der nämlich gesagt hat, er wünscht sich, dass kein Spieler mehr eingekauft wird, sondern dass man jetzt mit dieser eingeschworenen Truppe das durchzieht. Ich bin da übrigens voll auf seiner Seite, entscheide das aber nicht. Man merkt, 4 Tage vor, also heute ist Montag, wir zeichnen heute auf, 4 Tage vor Transferschluss, verlieren die Berater nochmal ein bisschen die Nerven, bringen nochmal ihre Spieler ein, ne, stecken den Medien was zu. Nur einer hat noch den Überblick. Bones. Eine Folge Game of Bones heute, an dem Tag, wo auch die letzte Folge Game of Thrones rauskommt. Bitte genauso spektakulär jetzt.
Bam! Come on. Also, fangen wir an. Pierre-Michel Azogga wurde heute und morgen vom Training des HSV freigestellt, um auf der Insel bei Leeds United vorstellig zu werden. Es geht darum, Ausleihvertrag, wie einigt sich der HSV mit Leeds über die Gehaltszahlung? Man will wohl nicht den kompletten Gehaltszahlung, die sich Azogga vorstellt, zahlen. Man muss sich mit dem HSV irgendwie einigen. Mhm. Was daraus wird, erfahren wir wohl morgen oder im Laufe der Woche. Bis Donnerstag haben wir Zeit. Und ein weiterer Transfer, vielleicht ein kleines Gerücht, Ligue 1, FC Metz, ein 23-jähriger Senegalese, Opa Njet für rechts außen. Heute einfach mal aufgetaucht, der Name, und ob das Gerücht jetzt irgendwie kernhaltiger ist oder nicht, wird sich auch in den nächsten Tagen zeigen. Noch ein Punkt, Staphylides, man hat Reuter nochmal drauf angesprochen, Reuter hat gesagt, letztes Statement, die Verhandlungen gestalten sich schwierig, Punkt aus Ende.
Stand jetzt bleibt er, habe ich gelesen von Reuter.
Bei Augsburg, ja.
Ja.
Genau, und da sieht's, ist wohl eher der Daumen nach unten mittlerweile, also sonst keine neuen Nachrichten.
Ich habe heute noch was Wildes gelesen, Ali, du glaube ich auch.
Was, ne? Ganz Wildes aus der Kategorie Vogelwild. HSV soll Interesse an einem sehr starken Belgier haben, an Divock Origi, der schon sehr, sehr geil gespielt hat in der belgischen Nationalmannschaft und bei Liverpool gerade so ein bisschen neben der Spur ist. Wäre geiler Transfer auf jeden Fall, aber glaube ich, potenziell eher vage.
Aber warum nicht zum Tabellendritten in Deutschland wechseln, ne? Vielleicht kann man ihm das so schmackhaft machen. Aber Bones.
Aber ich glaube, da ging es auch eher maximal nur um eine Ausleihe von Liverpool.
Ja, ja.
Genau.
Passt.
Nur eine Ausleihe. Ja. Aber wie Ali schon gesagt hat, klingt so ein bisschen konstruiert. Und dann Tendenz, wenn überhaupt Azogga und sonst nix Bones, oder? So kann man es zusammenfassen.
Was Fassbares ist wirklich im Moment nur Azogga auf der Insel heute und morgen, und was da rauskommt, werden wir wahrscheinlich auch dann morgen hören.
Lass uns mal in die Zukunft schauen. Wir spielen dann, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wieder nächsten Freitag, ne? Also
in 2 Wochen.
Darauffolgenden, nach der Länderspielpause, am Freitag gegen Leipzig. Und da bin ich mal gespannt. Also Mavrai ist gelb-rot gesperrt. Wie kompensiert man das? Van Drongelen nach innen? Wie wird zum Beispiel auch der Ausfall von Hand jetzt kompensiert? Erhält Holtby eine Chance oder seht ihr da Waldschmidt?
Also hinten würde ich klar mit Jung bleiben. Und dann außen, also die Abwehr würde ich mehr oder weniger so stehen lassen.
Was meinst du mit Jung bleiben? Der hat ja nicht gespielt.
Nee, also Jung rein, der wurde eingewechselt sozusagen.
Ja.
Und der macht seine Sache gut, ordentlich, ist wunderbar.
Also Sakai bleibt draußen. Diekmeyer, Jung, Papadopoulos, Van Drongelen.
Ja. Und dann vorne, Hand raus, Luca. Luca jetzt für die U21 nominiert worden und spielt ordentlich, bereitet ein Tor vor, hat er sich verdient.
Andererseits muss man dazu sagen, ich finde auch, bin auch großer Luca-Fan, macht seine Sache sehr gut, aber eher ist eher ein Spieler für die Zentrale. Hat er selber, glaube ich, auch im Podcast die letzte Woche gesagt, spielt lieber an der Zentrale, kann natürlich rechts spielen, aber vielleicht kann man auch mal drüber nachdenken, mit Luca und Wood vorne in der Zentrale zu spielen. Mhm. Als Option, wen rechts reinzuwerfen, Jatta oder so.
Luca mit allen Freiheiten, sagst du?
Ja.
Nur das ist vielleicht gegen Leipzig ein bisschen zu wackelig, ne?
Ja. Klingt auf jeden Fall wackelig, richtig?
Ja, da vielleicht so ein Ackerer, ne? So ein Holtby, der mal irgendwie Lücken zuläuft und unangenehmer Gegenspieler ist. Und
Was du gegen Leipzig ja wirklich auf keinen Fall machen darfst, ist den Ball nehmen, das Spiel machen und dann von denen ausgekontert werden.
Ja, ist richtig. Das perfekt für uns.
Ja.
Wie gemalt.
Ich habe mir extra in meine Handy-Notizen aufgeschrieben, Holtby-Reaktion, und wollte ihn nochmal loben. Und jetzt ist ja vielleicht der richtige Zeitpunkt dafür. Ich finde, er hätte sich das verdient, jetzt mal wieder von Anfang an zu spielen. Nicht nur, dass er das Tor macht, sondern auch die Reaktion danach. Man könnte ja auch beleidigt abdrehen und irgendwie so keinen Jubel machen. Ihr wisst schon, was ich meine. Da gibt's ja auch, die dann so zurückjoggen und weil sie den irgendwie so eingeschoben haben. Nee, er flippt völlig aus, stellt sich vor die Fans, rastet aus, fällt Gisdol danach um den Hals. Ja. Und
das ist geil. Das ist einfach, ist einfach 1A. Geil.
Das,
und
das so ist muss sein.
Er knüpft eigentlich genau an am letzten Spieltag, wo er auf der Spielerbank stand. Den Flo hat er mitgenommen. Ist natürlich jetzt bitter, dass er jetzt mal irgendwie nicht gespielt hat. Aber scheiß drauf. Er weiß, dass er wichtig ist. Er weiß, dass er gut ist. Gibt alles. Und genau sowas braucht man da. Genau sowas brauchen wir. Das auf der Erfolgswelle mitschwimmen. Rein da.
Vor allem gerade finde ich im Duell mit Aaron Hunt, Holtby gegen Hunt, wer spielt, muss man sich als Luis Holtby auf jeden Fall nicht den Kopf in den Sand stecken, weil so eine Hunt ist immer gut für ein, zwei Muskelfaserrisse in der Saison, ja. Was sich jetzt wieder bestätigt leider. Das heißt, er wird auf jeden Fall seine Spielzeit kriegen und du spielst nicht mit 11 Leuten die Saison durch, du spielst mit 16 oder mehr.
Ja. Also Holtby muss man ja auch sagen, wir hatten ja öfter die Runtastic-Läufe auf Erfolg von Luis und der hat sich halt wirklich nochmal reingehangen. Er weiß, es geht um einen neuen Vertrag und man hat wirklich gemerkt, dieser Junge will es wohl auch echt nochmal in Hamburg wissen und ich finde, man sollte ihm vielleicht echt mal die Chance geben von Anfang an. Und
hat der Spiel nicht für einen neuen Vertrag, glaube ich. Ja,
also null, gar nicht, glaube ich auch nicht.
Nee, der ist wirklich ein Teamplayer.
Aber ich meine auch so, er will es wirklich wissen und er möchte auch gerne in Hamburg bleiben, sonst würde, also er hätte auch sagen können, ja. Ich sitze hier das Jahr rum und ich verdiene eh nicht vieler Socker und chill nur. Aber er will es wirklich wissen, er will sich selber, glaube ich, nochmal fordern und ich finde, er macht einen richtig geilen Job, auch neben dem Platz, dass er halt auch mehr fürs Team, das Team mitzieht. Und das haben wir auch gesehen bei dem Ding, wo es 2-1 fiel in Köln, wo die ganze Bande neben dem Tor, die Auswechselspieler, Shiplock, alle zugebrüllt haben, Jungs, kommt doch mal jetzt hier. Das war richtig, richtig geil. Das Team steht zusammen und das ist echt eine richtig geile neue Mentalität.
Aber dann höre ich ja eigentlich eher raus, dass Waldschmidt doch wieder erster Einwechselspieler sein wird, oder? Wenn man jetzt die Wahl hat zwischen Holtby und Waldschmidt gegen Leipzig, sieht man, glaube ich, lieber Holtby.
Ja, ich denke, er wird auch die ganze Saison wahrscheinlich irgendwie so ein Einwechselspieler, erster Einwechselspieler sein. Aber wer weiß, wenn er seine Chance nutzt, trifft.
Das Gute bei Waldschmidt ist ja, dass er super variabel ist. Kann ja links, rechts,
Mitte. Warte, Ali, da wollen wir gleich drauf zu sprechen kommen, denn die nächste WhatsApp-Sprachnachricht, die wir von einem anderen Hörer, von Mats, von HSV, meine Frau, oder Mats gekriegt haben, die bezieht sich auch auf Luca Waldschmidt und dazu muss man sagen, er ist Hockeytrainer und gerade mit seinem Team bei, glaube ich, deutschen Meisterschaften oder was? Kann das sein?
Weiß auch nicht, irgendwas.
Hört mal. Schönen guten Tag, liebes HSV, meine Frau-Team. Ich bin aktuell auf einer Trainingsreise mit meinen Hockey-Jungs. Wir haben hier mit großer Freude das HSV-Spiel genossen und sind natürlich völlig fasziniert von diesem Champions League-reichen Gala-Auftritt unseres Lieblingsvereins. Und wir werden euch mal ein paar Impressionen hier, vielleicht ihr hört mal, was hier für eine geile Stimmung ist.
Hey, Leo Niklas! Hoi! Einmal Pokalsieger, wie immer erste Liga.
Also ihr merkt, hier ist der sehr, sehr große Fankurve, die hier vor Ort in Mannheim den HSV unterstützt. Und
in Mannheim sind
unsere Frage ist, Achtung. Macht es wirklich Sinn, dass Luca Waldschmidt für die U21 nominiert ist?
Ob es Sinn macht?
Ein ganz klares Ja. Die Frage ist, seht ihr das auch so? Danke.
Mats fragt, macht es Sinn? Und an dieser Stelle erstmal ein Applaus für Luca Waldschmidt. Erste Nominierung für die U21.
Ja. Also,
Luca, muss sagen,
Champion.
Nach dem Telefonat mit uns.
Ja, das war vielleicht das war, auch sogar ausschlaggebend.
Am Ende noch der entscheidende Funke.
Charaktertest bestanden.
Richtig. Ja, da hat er sich sehr gut geäußert. Nee, und hat es verdient? Fragezeichen, Ali?
Ja. Ausrufezeichen.
Womit?
Variabilität. Technisch stark, schnell. Gut. Punkt.
Torriecher. Und allein schon mit dem Tor letzte Saison hätte ich ihn sofort aufgestellt. Ja. Freifahrtschein.
Ja, aber U21, muss man sagen, ist echt eine starke Truppe, ne? Also da kann er sich was drauf einbilden.
Ja, finde ich also super. Es ist vor allen Dingen auch jetzt geil mit Jung, ne? Und irgendwie Waldschmidt, da hast du halt ein paar einfach dabei, mal vom HSV hat man noch lange nicht mehr. Und das zieht ja dann auch wieder andere Jugendspieler an, die sehen können, beim HSV kann man U21-Spieler werden, kann man in Verhandlungen mal so einstreuen und das ist genau der richtige Weg.
So, Jungs, und jetzt, Ali, du kennst es, gibst dir so ein kleines Abschlussspielchen.
Jo.
Und auch auf deine Initiative hin machen wir so eine Top- und Flop-Nummer.
Ja.
Ganz einfach, die Tops und Flops in Transferangelegenheiten der jüngeren Vergangenheit beim HSV. Ein Top, ein Flop.
Spieler oder?
Ach so, nö. Können wir eigentlich alles machen. Aber
auch
ja,
so Trainer und Praktikanten und so.
Also fangen wir mal. Gato, hast du was parat?
An Flop, ja.
Ja, okay, Flop kommt, Achtung.
Graugart.
Michael Graugart, Papierkugel Graugart.
Ich hätte Flops, könnte ich dir noch 10 weitere nennen. Aber also, lass vielleicht erstmal die anderen irgendwie. Habt ihr schon eine Idee oder so?
Graugard unterschreibe ich.
Achtung, aber, der Flop von Adi, ja, wir ziehen es durch. Was ist dein Flop?
Markus Berg. Markus Berg muss ja auch immer die Relation gucken. Kosten und Leistung. Markus
10 Millionen Berg, damals. Was 10 eine Millionen. Unfassbar viel Geld
von war. Von der U21-EM wurde er Torschützenkönig, aber als 23-Jähriger, weil da gibt es ja so komische Regelungen.
Ja.
Und HSV dachte sich, geil, holen wir uns 10 Millionen oder 12 oder so und dann macht er euch irgendwie 4.
Und macht jetzt aber auch in Griechenland wieder in 140 Spielen wieder 120 Tore. Das ist unfassbar. Bones, dein Flop?
Albert Streit. Also kam für ein halbes Jahr von Schalke und also völlige Katastrophe. Und ich glaube, der wurde auch nach diesem halben Jahr wieder zurückgeschickt nach Schalke und ja.
Von mir kriegt ihr... Das Geräusch kann man jetzt auch nicht noch einmal hören. Von mir kommt Paul Scharner. Wow. Ja. Also
fast wie David Rosenthal. Auch grausam.
Also Paul Scharner, das Problem bei Paul Scharner ist, im Gegensatz zu allen anderen Flops, dass der auch im Nachhinein noch genervt hat und dann noch Heiko Westermann unglaublich beleidigt hat in einem Interview, wo er gesagt hat, er hat noch nie mit so einem schlechten Spieler gespielt. Das gesamte Team hat drunter gelitten, dass er diese Patzer dann immer gemacht hat. Und jetzt weiß ich, sagt der ein oder andere... Stimmt ja auch, aber es ist ja sowas Unsportliches, hat ja nichts im Mannschaftssport zu suchen. Dann hat er sich auch noch, glaube ich, 3 rote Karten in 8 Spielen geholt und war eine absolute 6. Paul Scharner, habe ich gefressen.
War echt scheiße, wow. Das
wird uns eigentlich interessanter.
Jetzt kommen wir
alle unterschreiben alles.
Auf dem größten Top-Transfer zu sprechen. Gato.
Gab's auch einige, muss
man dazu sagen. Ich würde sagen...
Jünger Vergangenheit, sagen wir mal wirklich so 10 Jahre.
Ich würde mal, 10 Jahre wird knapp, aber ich würde Sergej Barbaris finde ich zum Beispiel überragend, weil letzter Torschützenkönig vom HSV. Und geiler Typ, geiler Spieler.
Sind wir auch dran, den mal hier einzuladen übrigens.
Ja.
Hakt noch ein bisschen an der Kohle, aber nein, Spaß. Wir arbeiten dran. Ali.
Meiner ist Jerome Boateng. Hat man oft vergessen, dass er mal von HSV gespielt hat. Richtig. Wurde als ganz junger Spund aus Hertha aus Berlin geholt. Hat dann, glaube ich, rechts oder links hinten gespielt. Und hat dann die ersten
Schritte gemacht. Rechts hinten, ja.
War geil. Danach ist er weg. Aber also Bombentransfer. Damals, da ist einer der, ja, schon doch passiert hin und wieder, dass der HSV-Manager eine gute Nase hatte.
Erinnerst du dich noch an die Grätsche, oder ihr euch an die Grätsche gegen Fulham, wo er derartig eine Scherengrätsche macht, wie mit 4 Meter springt er durch die Luft und trifft gar nichts auf den Gegenspieler.
Also, Fulham weckt bei mir nur traurige
Erinnerungen. Oh ja.
Kommen mir fast die Tränen hoch, dass wir da nicht weitergekommen sind.
Ja, eben.
Bones, komm. Ja, Raphael van der Vaart, Runde 1. Also, der ist damals eingeschlagen wie Bombe und hat auch wunderbare 3 Jahre da abgeliefert. Und ich finde, da kann man wirklich nichts gegen sagen, was er in der ersten Runde für den HSV abgeliefert hat. Also, allererste Sahne.
Mein Gewinner, mit Blick in die Zukunft, weil wir ihn, glaube ich, für einen hohen Betrag auch irgendwann mal verkaufen werden. Ihr wisst es jetzt schon, ne?
Ja.
Bobby Wood!
Nein.
Nee, hier, Wallacy.
Wallacy!
Ich glaube, dass Wallacy ein Spieler ist, der eines Tages zu Man United für 42 Millionen wechseln wird. Und glaube, dass damit Jens Todt Wahnsinnsding gemacht hat.
Dafür, dass er gerade kurz vorm Wechsel wegstand.
Ja, absolut. Also,
ist das positiv.
Er stand ja nicht wirklich kurz vorm Wechsel.
Das wäre auch übrigens das Hohlste gewesen, den jetzt raus.
Also, völliger Quatsch. Aber Bobby Wood hätte man auch nennen können, auch mit Wahnsinnsperspektive. Nur, ich finde die Tiefs, die er manchmal hat, zu krass.
Ja.
Oder gegen Augsburg. Das
ist halt ein Stürmer, ne? Also, wenn du halt nicht triffst und dann irgendwie alleine gelassen wirst, ist immer schwierig. Als 6 hast du halt immer Ballkontakte, kannst immer irgendwelche 2-Kämpfe gewinnen, darüber kommen und Stürmer ist mal schwierig.
Aber Jungs, wie gesagt, die Quote stimmt. 3 Spiele, 2 Tore von Bobby bisher in dieser Saison, also bisher alles im grünen Bereich.
Wir gehen da positiv ran und Ali, vielen Dank, dass du für Kai eingesprungen bist.
Immer wieder gerne.
Ja, hast es ganz stark gemacht und dann sagen wir mal 3 Punkte gegen Leipzig und Gart und ich setzen auch wieder 100 Euro auf Sieg.
Ja, oh ja, das letztes Mal war 4. Ich meine, jetzt muss das ja. Oh ne, jetzt ist HSV fast Favorit, ne?
Ja.
Also wenn ich Typico wäre, würde ich HSV eine Quote von 1,6 geben, muss ich sagen.
Höchstens.